RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 17. September 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursiah, Wasil, Dora, Sekar und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesische See- und Fischereiministerin nahm an Our Ocean Conference teil. Indonesien und Mexiko können ihre Geschäftsbeziehungen erweitern. 5,3 Milliarden US-Dollar zum Bau von 65 Dämmen. Leiter der indonesischen Polizei sagte Indonesien Gastgeber des Interpol-Treffens. Indonesischer Student erhielt Auszeichnung im Katastrophenschutzbereich. Papua-Neuguinea erwartet direkte Schifffahrtsroute mit Indonesien. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die indonesische See- und Fischereiministerin Susi Puji Astuti nahm am 15. und 16. September 2016 in Washington, D.C., den USA, an der Internationalen Ocean Conference, Our Ocean Conference 2016, teil. Ministerin Susi wurde dabei von dem Koordinator der Sondereinheit 115 zur Bekämpfung des illegalen Fischfangs, Mas Ahmad Santosa, und dem Stellvertreter des Indonesian Außenministeriums, Adam Tugio, begleitet wurde. Ministerin Susi Puji Astuti war eine der Sprecher bei dieser Konferenz. 30 Außenminister und Fischereiminister aus den maritimen Ländern sowie 350 Experten im maritimen Bereich nahmen an dieser Konferenz teil. Am Freitag brachte Ministerin Susi die Verpflichtung der indonesischen Regierung zum Ausdruck, dass Indonesien Gastgeber der Our Ocean Conference 2018 werden möchte. Außerdem sei Indonesien bereit, einen Teil von Safe Ocean Network zu werden, sagte Ministerin Susi weiter. Am Freitag inmitten dieser Konferenz erhielt Ministerin Susi eine Auszeichnung Leaders of a Living Planet von WWF International. WWF bewertete, Ministerin Susi hat ihre Entschiedenheit gezeigt, um den illegalen, unberichteten und unregulierten Fischfang zu bekämpfen. Der indonesische Industrieminister Airlangga Hartarto wohnte kürzlich im Wohnort des mexikanischen Botschafters Federico Salas in Jakarta, der Feier des mexikanischen Unabhängigkeitstages bei. Dabei brachte Minister Hartarto zum Ausdruck, dass Indonesien und Mexiko durch die internationalen Foren wie G20 oder APEC ihre Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen erweitern können. Wir sind die Mitglieder der G20-Gruppe und der APEC. Wir haben natürlich das Potenzial, um die Zusammenarbeit zu steigern. Bis jetzt erreichen der Handel und die Investitionen bei den Ländern aber noch kein erwartetes Ziel. Minister Hartarto zufolge habe Indonesien durch die größte in Indonesien basierte Textilienfirma Indorama in Mexiko investiert. Gleichzeitig mit den offenen Geschäftschancen in Indonesien hofft Minister Hartarto, dass die beiden Länder die Technologie Ease of Business anwenden werden, um ihre Geschäftsbeziehungen zu steigern. Die indonesische Regierung stellt einen Fonds in Höhe von 5,3 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, um bis zum Jahr 2022 65 Dämme zu bauen. Dies teilte der Stellvertreter des indonesischen Ministeriums für Wohnungsbau und öffentliche Arbeiter, Imam Santoso, am Freitag in Jakarta der Presse mit. Imam Santoso erklärte weiter, 4,9 Milliarden US-Dollar der Finanzierung stamme von dem Staatshaushalt ab. Indonesien erhält einen Kredit von China in Höhe von 367 Millionen US-Dollar, um den Damm Jati Gede zu bauen. Um den Damm Karian zu bauen, erhielt Indonesien einen Kredit von Südkorea in Höhe von 69 Millionen US-Dollar. Imam Santoso zufolge brauche Indonesien 3 bis 4 Jahre, um einen Damm zu bauen. Die indonesische Regierung setzte ein Ziel, bis zum Jahr 2019 29 Dämme fertig zu bauen. Der Rest werde bis zum Jahr 2022 fertig gebaut werden, erklärte Imam Santoso weiter. In Indonesien befinden sich 7,1 Millionen Hektar Reisfelder. Aber nur 10,5% dieser Reisfelder werden von den Dämmen bewässert. Der Rest ist der Regenfeldbau. Der Leiter der indonesischen Polizei, General Tito Karnavian, sagte, dass Indonesien bereit sei, einen Gastgeber für die Generalversammlung der Interpol im November 2016 zu werden. General Tito Karnavian erklärte am Donnerstag in Jakarta, dass die indonesische Polizei Polri die Koordinationssitzungen und die Feldbesichtigung durchgeführt habe. Die Generalversammlung sei eine Chance für Polri, um zu prüfen, dass Polri die Generalversammlung veranstalten könne. Es sei eine seltene Gelegenheit, um einen Gastgeber von einem Treffen der internationalen Polizei zu werden, sagte Tito Karnavian weiter. Ein indonesischer Psychologiestudent von der Staatlichen Universität Gajah Mada, Irfan Dias Sanjaya, gewann bei dem Asian Cooperative Program 2016, das vom 28. August bis 8. September 2016 an der thailändischen Universität Thammasat University stattfand, 2 Auszeichnungen im Katastrophenschutzbereich und zwar eine für Best Project Presentation und eine andere für Best Student Award. Vor der Presse erklärte Irfan Dias Sanjaya am Freitag, dass er in Thailand direkte Interaktionen mit den lokalen Bürgern in Thailand gemacht habe, um zu wissen, wie sie der Überschwemmung zu vorkommen. Asian Cooperative Program ist ein Sommerprogramm für die Studenten. Es ist eine nachhaltige Zusammenarbeit zwischen der Staatlichen Universität Gajah Mada mit einigen asiatischen Universitäten wie Kansai University of International Studies, Yangon University of Myanmar und Thammasat University. Die Papua-Neuguinea Regierung erwartet die Steigerung der Handelszusammenarbeit mit Indonesien durch den maritimen Sektor. Der Papua-Neuguinea Botschafter in Indonesien, Peter Ilau, sagte am Donnerstag in Jakarta, es sei sehr zu hoffen, dass die Steigerung der maritimen Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Papua-Neuguinea die Wirtschaftszusammenarbeit beider Länder drängen könne. Das Wachstum des maritimen Sektors sei die Vision der Regierung des Präsidenten Joko Widodo. Die Papua-Neuguinea Regierung schenke auch große Aufmerksamkeit auf den maritimen Sektor, sagte Botschafter Peter Ilau weiter.
To see the, relationship
Wir wünschen, die Wirtschaftsbeziehungen beider Länder entwickeln sich auch. Wir haben einen direkten Flug nach Bali. Wir wünschen jetzt, Indonesien und Papua-Neuguinea haben auch eine direkte Schifffahrtsroute. Ich finde, es entspricht der Vision des Präsidenten Joko Widodo. Es hat auch mit der Papua-Neuguineischen Vision zu tun, um durch die Schifffahrtsroute die Inseln zu verbinden. Ich denke, es gibt ein großes Potenzial. Deshalb ich wünsche, die beiden Länder haben eine direkte Schifffahrtsroute. Botschafter Peter Ilau gab zu, die Wirtschaftszusammenarbeit zwischen Indonesien und Papua-Neuguinea sei bis jetzt noch nicht maximal. Die beiden Länder machen aber bis jetzt die Initiativen, um ihre Zusammenarbeit zu erweitern, sagte Botschafter Ilau weiter. Papua-Neuguinea führe zurzeit den Infrastrukturbau weiter durch, um das Handelsvolumen zwischen Indonesien und Papua-Neuguinea zu steigern, fügte Botschafter Ilau hinzu. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 90%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Republika. Am Dienstag, dem 13. September 2016, schrieb Republika: Warten auf die Zusatz-Hartz-Quote. Es gibt einen guten Bericht über die indonesische Hartz-Quote. Am Sonntag, dem 11. September 2016, brachte der indonesische Präsident Joko Widodo zum Ausdruck, dass der saudi-arabische Verteidigungsminister Prinz Mohammed bin Salman die Bitte Indonesiens um eine Zusatz-Hartz-Quote zugehört habe. Bei dem Treffen mit Prinz Mohammed bin Salman, das letzte Woche inmitten der G20-Gipfelkonferenz in China stattfand, hat Präsident Joko Widodo Saudi-Arabien um eine Zusatz-Hartz-Quote um 10.000 Personen ab 2017 gebeten. Präsident erklärte weiter, Saudi-Arabien werde Indonesien die Hartz-Quoten anderer Länder wie die Hartz-Quote von den Philippinen, Singapur und Japan geben, die nicht benutzt werden. Es ist aber noch nicht klar, wie viele Zusatz-Hartz-Quote Indonesien bekommen wird. Die weitere Erörterung über die Zusatz-Hartz-Quote wird während des Besuchs des saudi-arabischen Königs in Indonesien durchgeführt werden. Republika zufolge sei die Zusatz-Hartz-Quote keine einzige Lösung für dieses Problem. Das indonesische Religionsministerium sollte ein System entwerfen, damit die indonesischen Staatsangehörigen die Hartz-Pilgerfahrt nach Mekka in angenehmer Weise machen und Dutzende Jahre lang nicht darauf warten sollten. Dieses System sollte aus den Bedingungen für die Registrierung der Hartz-Pilgerfahrt in Indonesien und aus dem Hartz-Prozess in Saudi-Arabien bestehen. Außerdem sollten das indonesische Religionsministerium und das indonesische Außenministerium um die Zusatz-Hartz-Quote weiter kämpfen. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Business Indonesia. Am Mittwoch, dem 14. September 2016, schrieb Business Indonesia, Indonesien als maritime Achse der Welt braucht weltklassige Häfen. Der indonesische Präsident Joko Widodo beleuchtete wieder die Verweildauer in einigen indonesischen Häfen. Die derzeitige Verweildauer in einigen indonesischen Häfen, vor allem in den Häfen Belawan in Nord-Sumatra und in Tanjung Perak Ostjava, entspricht noch nicht der Hoffnung. Indonesien kann damit bis jetzt die Verstärkung der Konnektivität zwischen den indonesischen Inseln noch nicht verwirklichen. Präsident gab aber zu, die Häfen Tanjung Priok in Jakarta und Makassar in Süd-Sulawesi können ihre Verweildauer erfolgreich genug verbessern. In den letzten 2 Jahren konnten die Verweildauer in den Häfen Tanjung Priok und Makassar immer weiter abnehmen. Diese Häfen müssen aber weitere Verbesserungen machen, damit die Verweildauer bis zu 2 Tagen verkürzt werden kann. Präsident teilte eine klare Botschaft mit, die Häfen in ganz Indonesien müssen einen Operationsstandard haben, damit es keine Hindernisse mehr bei der Beförderung der Logistik in einigen indonesischen Regionen gibt. Indonesien ist ein Inselgruppenland, deshalb hat Indonesien das Potenzial als maritime Achse der Welt. Business Indonesia zufolge trage die Konnektivität der indonesischen Inseln zu wirtschaftlichen Fortschritte und zur gleichwertigen Verteilung der Ergebnisse der Entwicklung bei. Soweit Presseschau.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende historische Ereignisse fanden an diesem Tag statt. Wir beginnen mit dem 17. September 1904, an dem Raden Ajeng Kartini in Rembang, Zentraljava gestorben ist. Kartini ist die indonesische Nationalheldin, auch javanische Königin, die als Pionier von der einheimischen Frauenauferstehung erkannt wird. Zu ihren engen Freundinnen drückte sie ihr Gefühl über ihre Wiege ganz oft aus, um die Frauen in ihrem Staat zu entwickeln. Sie schrieb ganz oft einen Brief über ihren Wunsch, in dem es um die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern ging. Nachdem sie gestorben war, wurden diese Briefe eingesammelt und zu einem Buch auf Niederländisch mit dem Titel Door Duisternis tot Licht oder Von der Finsternis zum Licht veröffentlicht. Dieses Buch brach den größten Einfluss bei der Entwicklung der indonesischen Frauen, weil es als die Motivation für die Bekämpfung der indonesischen Frauen in der späteren Zeit wurde. Nun kommen wir zum nächsten Ereignis, und zwar die Gründung des indonesischen Roten Kreuzes. Am Anfang gründete die niederländische Kolonialregierung das Rote Kreuz in Indonesien mit dem Namen Nederlandsche Rode Kreuz Afdeling Indi oder NERKAI, das zunächst in der Zeit der japanischen Kolonialherrschaft aufgelöst wurde. In 1932 erschien die Begeisterung, das Rote Kreuz Indonesien zu entstehen, mit Dr. RCL Senduk und Bahadur Johan als Pioniere. Danach wurde der Vorschlag zu NERKAI beantragt, aber abgelehnt. Am 3. September 1945 veranlasste den Gesundheitsminister Dr. Buntaran, die Behörde vom Nationalen Roten Kreuz zu bilden, um die Welt zu zeigen, dass die Anwesenheit Indonesiens ein Faktum nach der Unabhängigkeitsproklamation am 17. August 1945 sei. Am 5. September 1945 bildete Dr. Buntaran den 5. Ausschuss, bestand aus Dr. R. Mochtar, Dr. Bahadur Johan, Dr. Johanna, Dr. Marjuki und Dr. Sitanala, um die Gründung des Roten Kreuzes Indonesiens vorzubereiten. Genau am 17. September 1945 war das Rote Kreuz Indonesiens mit Dr. Randes Muhammad Hatta als der erste Leiter gebildet. Wir beenden dieses Programm mit 17. September 1978, an dem der Friedensvertrag Camp David im Weißen Haus USA zwischen dem ägyptischen Präsidenten Anwar Sadat und dem israelischen Premierminister Menachem Begin unterschrieben wurde. Der Friedensvertrag Camp David wurde durchgeführt, um den Frieden im Mittleren Osten zu verwirklichen. Dieser Friedensvertrag war die Geheimnisverhandlung, die 12 Tage stattfand, mit dem amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter als Pionier. Dieser Vertrag hatte drei wichtige Komponenten, und zwar die arabische Anerkennung zu Israel beim Frieden, der Abzug der israelischen Truppen von der Herrschaftsgebieten, die früher während des Kriegs erhalten wurden, und die arabischen Länder würden die israelische Sicherheit nicht bedrohen und Jerusalem zu irgendwem nicht verteilen. Das war Vergangenheit und Gegenwart für heute. Auf Wiederhören.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören. Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm im Blickpunkt mit der heutigen Thema Dänemark hilft Zentraljava bei der Müllaufbereitung. Die dänische Regierung hilft der Müllaufbereitung in 5 Bezirken in Zentraljava, und zwar Semarang, Tegal, Cilacap, Klaten und Jepara. Dieses Müllaufbereitungsprogramm sei auch einschließlich der Industrieabfälleaufbereitung zu der neuen Energie, wie sagte der technische Berater des Umweltunterstützungsprogramms der Phase 3 der dänischen Regierung, Ian Roland, als er die letzte Abfallentsorgung Jatibarang am Mittwoch in Semarang besichtigte. Dort wohnten auch der dänische Jungminister für Außenvernunft, Lohnedenker Wisborg, und der dänische Botschafter für Indonesien, Timor-Leste, Papua-Neuguinea und ASEAN, Kasper Klein, bei. Die Hilfe wird in Form von der Finanzierung der Pilotprojekte im Bereich der Energie und Umwelt in Höhe von 191 Milliarden Rupiah oder ca. 15 Millionen US-Dollar zu Zentraljava gegeben. Alle Hilfeprojekte werden in 2018 fertig erzielt. Nach dem Besuch von diesem Jungminister erklärte der Gouverneur Zentraljava, Ganjar Pranowo, zu den Medien, alle Spenden werden von der Stadtregierung erhalten, die Provinzregierung erleichtere nur. 5 strategische Projekte werden in 5 Städten in Zentraljava gebaut. Semarang erhält die Projekthilfe der Sammlung und Verbrennung Gas Methane von der letzten Abfallentsorgung Jatibarang für das Kraftwerk von 1,3 Megawatt mit der Spende 49,3 Milliarden Rupiah oder ca. 4 Millionen US-Dollar. Die Netze der Elektrikabfälle wird zu den Netzen von staatlichen Elektrikunternehmen. Cilacap erhält ca. 5 Millionen US-Dollar für die Müllaufbereitung in der letzten Abfallentsorgung Tritihlor als der Brennstoff. Tegal erhält ca. 2 Millionen US-Dollar für Verschiebungsprojekte von 25.000 Tonnen des Kiffmülls, das Ergebnis der Metallschmelze aus dem Dorf Pasarean im Kleinbezirk Adiverna. Inzwischen erhält Klaten ca. 800.000 US-Dollar für die Aufbereitung der flüssigen und festen Abfälle von der Industrie Pationggok oder Sagopalme im Dorf Deleman und Putsang Miliran im Kleinbezirk Tulung. In Jepara gibt Dänemark ca. 1,5 Millionen US-Dollar für das Projekt des solaren Kraftwerks mit dem System of Grid in der Inselgruppe Karimunjawa. Der dänische Botschafter Kasper Klein meinte, durch dieses Programm wolle Dänemark die Wissenschaft über die Abfallaufbereitung teilen, die als die Vorzüglichkeit dieses skandinavischen Landes behauptet wird. Das war im Blickpunkt für heute. Auf Wiederhören.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di internasionale sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.105, 9.125, 11,780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.co.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe treue Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem beliebten Programm Wunderbares Indonesiens. Heute laden wir Sie ein, aus Nusa Tenggara zu besuchen. So bleiben Sie noch bei uns in der Stimme Indonesiens. Also durch die Kurzwelle können Sie auch unsere Sendung in www.voi.co.id erreichen. Liebe Zuhörer, Nunsui ist ein Strand, der in der Nähe von zwei anderen Reisezielen liegt, und zwar der Strand Laisana und Manikin in Kupang, Ost-Nusa Tenggara. Der Strand Nunsui liegt im Osten von Kupang, besonders im Dorf Osapa im kleinen Bezirk Klapa Lima, Kupang. Diesen Strand zu finden ist nicht schwierig, weil sie vom Zentrum mit dem Motorrad nur 20 Minuten brauchen. Liebe Zuhörer, der Strand Nunsui wird auch von der lokalen Bevölkerung als der Strand Batu Nona oder der weibliche Fels genannt, weil es an diesem Strand einen Felsen endlich wie eine Frau gibt. Nach der Geschichte gab es eine Frau, die Selbstmord begann, indem sie sich ihren Selbst von einer Klippe mit einer Höhe ca. 15 Meter in die See sprang, aber dann änderte sich ihr Körper zu einem Felsen, der zunächst als Batu Nona genannt wird. Dieser Fels liegt am Strand, sodass es den Besuchern vereinfacht und Schwimmen zu diesem Felsen ist nicht nötig. Wenn Sie diesen Felsen klettern, können Sie nicht nur die Landschaft von der Bucht Kupang sehen, sondern auch den schönen Sonnenuntergang genießen. Das macht diesen Felsen bekannt. Liebe Zuhörer, während der Fahrt können Sie die kühle Luft am Strand genießen, nur auf dem Felsen sitzen oder fischen. Dieser Fels trennt den Strand Batu Nona mit dem Strand Lasiana. Entlang dem Strand Batu Nona können Sie auch die Aktivität von der lokalen Bevölkerung sehen, wie Fußball spielen, fischen oder nur mit anderen Leuten spielen. Am Nachmittag ist die richtige Zeit, diesen Strand zu besuchen, weil es am Nachmittag die Ebbe kommt. Dieser Strand ist einzigartig, weil es viele Gesteine, die nicht in Ordnung sind, hat. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesiens für heute. Treffen wir uns nächstes Mal mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe treue Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem beliebten Programm Dies und Das. Banyuwangi veranstaltet den Kolossaltanz wieder, namens Gandrungsevu. Das Thema dieses Programms heute ist das Festival Gandrungsevu 2016. Liebe Zuhörer, die Stadt Banyuwangi in Ostjava wird als Gandrung genannt. Von der Banyuwangi-Sprache bedeutet eine Bewunderung. Der Gandrung-Tanz wird von den Bürgern Blambangen als die Dankbarkeit zu der Reisgöttin präsentiert, weil sie den Wohlstand für die dortigen Bürger brachte. Das ist eine Begeisterung für Bürger Banyuwangi, um den Gandrung-Tanz zu entwickeln und zu schützen. In 2013 durch den Entscheidungsbrief vom Bürgermeister wurde der Gandrung-Tanz als der offizielle Begrüßungstanz. In demselben Jahr wurde dieser Tanz von dem Ministerium für Ausbildung und Kultur als die Weltkulturerbe bestimmt. Deswegen wird dieser Tanz durch die Tourismusentwicklung kolossal durchgeführt, damit die Leute ihn mehr lieben und schützen können. Denn ist Gandrungsevu geboren. Liebe Zuhörer, an diesem Wochenende, Samstag, den 17. September 2016, veranstaltet die Bezirksregierung Banyuwangi wieder das Festival Gandrungsevu am Strandboom. Dieses Jahr ist das fünfte Mal mit dem Thema Seblang Lukinto, teilgenommen von tausenden Tänzern Gandrung. Der Bürgermeister Banyuwangi Abdullah Azwar Anas erklärte, dass Gandrungsevu eine jährliche Kulturveranstaltung in der Reihenfolge vom Banyuwangi Festival sei. Außerdem verstärke diese Veranstaltung die Position Banyuwangi bei der Tourismuskonkurrenz in Indonesien. Der Ausführende der Tourismusdienstleiters der Bezirksregierung Banyuwangi, M. Y. Bramude, sagte, dass das Thema Seblang Lukinto den Tanz Gandrung über die Bekämpfung von Bürgern Blambangan gegen der niederländischen Kolonialherrschaft von 1776 bis 1810 anbieten werde. Im vorherigen Gandrungsevu wurde mehr Dramen vorgespielt. In Gandrungsevu, Seblang Lukinto, werden mehr Formationen mit der dynamischen Bewegung von Tänzern gespielt. Alle Tänzer werden am Anfang eine besondere Formation bilden und dann singen die Tänzer zusammen Gending Seblang Lukinto als der Befehl zur Vereinigung gegen die Kolonialherrschaft. Danach singen Gending Kembang Abang zusammen als die Aggression. Zuletzt singen diese tausende Tänzer Gandrung zusammen das Lied Umbul Umbul Blambangan. Liebe Zuhörer, das war dies und das für heute. Treffen wir uns nächstes Mal mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe treue Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem beliebten Programm Musikregenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen eine indonesische Band, die schon lange ihre Karriere in der indonesischen Musikindustrie verbracht hat, namens Ungu. Bevor wir Ihnen Ungu weiter vorstellen, hören wir mal das Lied von Ungu mit dem Titel Bayang Semu oder Pseude Schatten. Gute Unterhaltung! Zuhörer, das ist das Hauptlied vom ersten Album Ungu mit dem Titel Laguku oder Mein Lied. veröffentlicht in 2002. Die Band Ungu ist in 1995 gebildet, mit Pasha als Sänger, Maki als Bassist, Enda und Onzi als Gitarrist und Roman als Schlagzeuger. Wie andere Bands erfuhr Ungu einiges Mal den Personenersatz. Für zwei Dekaden veröffentlichte diese Band schon 12 Alben, 5 Alben dazu sind das Religionsalbum. Eines ihrer phänomenalen Lieder ist Demi Waktu oder Aus Gründen der Zeit. Dieses Lied erzählt über das Fremdgehen und gehört zum dritten Album mit dem Titel Mayang oder Schweben, veröffentlicht in 2005. Nun genießen wir mal das nächste Lied von Ungu mit dem Titel Demi Waktu. Viel Spaß dabei!
Antara
Liebe Zuhörer, bis jetzt zeigt UMO noch ihre Existenz in der Musikindustrie während des Berichts über die Auflösung dieser Band. Dieser Bericht erschien, weil Pascha als der Vizebürgermeister Palu Central Sulawesi am Ende dieses April in diesem Jahr ausgewählt ist. Trotzdem stellen sie noch ihre Werke ohne Pascha vorläufig her. UMO erschien wieder durch das Lied Tanpa Hadirmu oder Ohne Dich mit Ende und Onsi als Sänger. Das Lied, das von Onsi komponiert wurde, erzählt über die Traurigkeit und die Enttäuschung von jemandem nach dem Abschied wegen der dritten Person. Das Lied Tanpa Hadirmu beschreibt wirklich die neue UMO. Obwohl sie jetzt ohne Pascha anwesend sind, präsentieren sie noch ihre besten Werke für die indonesische Musik. UMO bereitet sogar ihr neues Album vor. Liebe Zuhörer, bevor wir uns von Ihnen verabschieden, spielen wir Ihnen zwei Lieder von UMO vor, und zwar Tanpa Hadirmu und Tercipta Untukku oder Geschaffen für mich. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung und auf Wiederhören.
Tak pernah ku mengerti dirimu, jawaban di hatiku yang selalu ku cinta. Semestinya kita sama, menobatkan hati di kala jiwa sedang terluka. Berharap kau mengerti diriku yang selalu menginginkanmu, dambaan hatiku. Meski hatimu tak mampu menginginkan aku mencintai bagiku lupakanmu. Aku hanya ingin mencintamu dan dicinta olehmu. Sungguh tak ada yang lebih meyakinkanku bila ku harus tanpa hadirnya dirinya. Kau tahu seharusnya kita bisa menjalin semua rasa dengan kisah terindah.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung
von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.